Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Alexander Unzicker, vom Beruf Kognitionsforscher und Physiker, hat nun zum ersten Mal ein gesellschaftskritisches Buch über den Verstand, ob wir alle auch richtig denken können in den heutigen Zeiten. Alexander, du hast Bücher geschrieben mit dem Titel, ich habe mir das mal aufgeschrieben, The Higgs Fake.
Ja.
Also du gehst davon aus, dass es eventuell ein Fake ist, das Higgs-Teilchen. Vom Urknall zum Durchknall. Allein der Titel ist schon klasse. Auf dem Holzweg durchs Universum oder Einsteins verlorener Schlüssel. Steht unsere Erkenntnisfähigkeit auf wackeligen Beinen oder übertreibst du in deinen Büchern?
Ja, es klingt natürlich ziemlich frech, gerade den ersten Titel, den du genannt hast, das ist vielleicht das provokativste Buch über diese Entdeckung des Higgs-Teilchens. Das ist jetzt kein Fake im technischen Sinne, aber es ist natürlich insofern absurd, wenn man zurückdenkt, wenn man Naturwissenschaft betrachtet aus der philosophischen Perspektive, wie es Einstein, Schrödinger oder Dirac gemacht haben, dann kann man nur sagen, die hätten das absurd gefunden. Und zwar also nicht erst seit der Higgs-Entdeckung, sondern so wesentlich vorher. Und das musste, glaube ich, mal einfach klar gesagt werden, weil es sonst keiner getan hat. Aber es steht jetzt gar nicht so die Lust an der Polterei, glaube ich, im Vordergrund bei mir, sondern ja, ich setze mich mit grundlegenden Dingen auseinander, der fundamentalen Physik. Und das ist ja etwas, was heutzutage eigentlich gar nicht mehr gemacht wird oder in einer ganz anderen Weise.
Man muss Kannst du ein Beispiel nennen mit fundamental physikalischen Fragen?
Naja, was ist fundamental, ist Vereinigung von Kosmologie und Quantentheorie. Oder fundamental wäre zu berechnen, wie schwer das Elektron ist oder warum das Massenverhältnis von Proton zu Elektron gerade eine bestimmte Zahl ist, 1836 oder so. Kein Mensch kann diese Zahl erklären. Und heute wird das eigentlich so unter den Tisch gekehrt. Und ich denke, die wirklichen, ja, die guten Physiker von damals, die hatten das noch als wichtige Frage. Der Dirac, der hatte 10 Jahre lang darüber nachgedacht, warum diese Zahl und warum nicht 500. Ne? Hm. Und ich denke, wenn man Physik aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, so wie ich das mache, dann stellt man fest, es ist sehr anders geworden. Ne? Diese Wissenschaft, die hat sich sehr verändert.
Inwiefern? Wie hat die sich verändert?
Ja, muss ich wieder ein bisschen ausholen, Physik, ne? Wenn du erlaubst. Ne? Warum hat sich die verändert? Das ist, ich glaube, der wesentliche Paradigmenwechsel, der geschah so in den 1930er Jahren. Ja, da hat man also viele tolle Entdeckungen gemacht. Das meiste, was erfolgreiche Physik in der Technik heute ausmacht, basiert ja auch darauf.
Ne? Meinst du, die 30er Jahre ist
bis, ja... Bis
1930. Also die Quantentheorie, Relativitätstheorie, diese beiden?
Ja, da war die Physik, wenn man so will, noch in Ordnung. Ne? Also wir haben, warum gibt es Digitalkameras? Weil Quantenmechanik stimmt. Warum gibt es GPS? Weil die Relativitätstheorie stimmt. Warum telefonieren wir? Weil elektromagnetische Wellen existieren. Das ist als unbenommen. Aber diese grundlegenden Fragen, die gerieten, ja, man muss so sagen, es war einfach sehr schwierig. Ne? Irgendwann kam man nicht mehr richtig weiter. Und dann gab es eben diese Entwicklung, dass man, wo auch die Weltpolitik plötzlich dazu spielte. Es gab also die Teilchenbeschleuniger, es gab die Atombombe vor allem, es gab die Kernspaltung. Und das hat die Physik total verändert, ja. Also man muss angefangen natürlich dadurch, dass die Nazis die Physik zerstört haben, das Zentrum.
Inwiefern, dass sie nur noch militarisierten oder nur noch für die eigene arischen Ziele?
Waren sie sogar zu blöd dazu. Aber durch die Judenverfolgung hat man einfach die besten Leute vertrieben und das ganze wissenschaftliche Leben kaputt gemacht. Mhm. Ne? Es gibt die Anekdote von David Hilbert, der berühmte Mathematiker, der mal beim Abendessen neben dem, ich glaube, Kulturminister Rust-Nazi saß und der sagte zu ihm, Herr Hilbert, sagen Sie mal, hat Ihr Institut wirklich so gelitten unter dem Fortgang der Juden? Und dann sagte der ganz trocken, Jeliten? Nö, Jeliten nicht. Das gibt es gar nicht mehr. Ich kann jetzt nicht so original berlinerisch, aber und das, ja, das ist eine Katastrophe der Physik gewesen. Ich glaube, die bis heute fortdauert, weil nicht nur, dass man die Zentren kaputt gemacht hat, dass man die Leute vertrieben hat, aber es wurde auch diese naturphilosophische Tradition zerstört. Dass man wirklich wie Einstein, wie Schrödinger danach fragte, was hält die Natur im Innersten zusammen? Ja. Und dann wanderten alle nach USA aus. Es wurde ja die Atombombe gebaut. Die schlauesten Leute, Fermi und so, die waren damit beschäftigt. Und dann wurde das praktisch völlig neu gegründet eigentlich mit diesem Labor in Los Alamos. Es waren dann letztlich ähnliche Maschinen, Teilchenbeschleuniger, die man auch verwendet hat zur Urantrennung. Die waren damals dann die führende Forschungsmaschine, die führenden Geräte. Und eigentlich kann man sagen, dass seitdem die fundamentale Physik dann darin bestand, immer schnellere und größere Maschinen zu bauen und das irgendwo zu sammeln, die Daten und ein Modell zu verwursteln. Aber die echten grundlegenden Fragen, die werden gar nicht mehr diskutiert seit den 1960er Jahren oder so. Mhm. Das kann man schon so sagen. Mhm. Das ist so ein technischer Hochleistungssport eigentlich geworden.
Geworden.
Ja, ja. Es war jetzt eine lange lange Klammer, wie sich die Physik entwickelt hat. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Kontaktpunkt, ne, von Wissenschaft und Gesellschaft, der, ja, ich glaube, wichtig ist oder in gewisser Weise auch tragisch.
Ja. Also das hat sich quasi transformiert zum Erfolg. Also Physik muss erfolgreich sein, aber sie muss nicht unbedingt der Natur auf die Schliche kommen.
Ja, aber...
Also der Primus hat sich verändert.
Ich meine, was ist Erfolg in der Gesellschaft, in der Politik? Ist Macht. Ja, ich meine,
Karriere.
Wer die Atombombe hatte, der hatte die Weltherrschaft damals. Ja. Mhm. Und das ist ja natürlich plötzlich an der Stelle, früher wurden die vielleicht belächelt oder Pierre Curie, der hat ja seine Experimente noch selbst finanziert. Ne? Und heute werden also Milliarden und Abermilliarden da reingepumpt und ausgeschüttet. Und an der Stelle kam halt Macht und Geld in die Wissenschaft hinein und mit völlig anderen Zielsetzungen und völlig anderen Ergebnissen auch. Ja. Mhm.
Gibt es heute denn noch so, sag mal, Leitbilder, Leitfiguren in der Physik oder in der Naturwissenschaft allgemein, Naturphilosophie? Gibt es so Figuren, wo man sagen könnte, die sind wirklich, also wow, wow?
Ja, also ich meine, wenn du mich fragst, persönlich, für mich gibt es die. Aber im Moment, fast hätte ich gesagt, lebende wenige, muss man fast boshaft sagen, weil es gibt natürlich Autoritäten, es gibt irgendwelche Gurus, die jetzt auch Preise bekommen oder so, aber die, ich glaube, die haben nicht viel zu tun oder die hätten sich nicht viel zu sagen mit jemand wie Erwin Schrödinger oder so. Ne? Also für mich sind die Vorbilder die wirklich was erreicht haben damals. Ja.
Dein neuestes Buch ist eine im Grunde eine Kritik an den Verstand und die Sehnsucht, den Verstand gut zu benutzen oder zu gebrauchen, nicht zu benutzen, sondern zu gebrauchen.
Ja.
Um, das wird am Ende deines Buches immer deutlicher, um das Überleben eigentlich des Homo sapiens zu schützen. Also wir nutzen unseren Verstand heute für banale Dinge und diese banalen Dinge, ist eigentlich der Tenor deines Buches, werden eigentlich zum Hauptziel des Verstandes gemacht und werden quasi mit Torte und Sekt begossen.
Ja.
Kann man das so sagen, ne?
Ja, ja. Ja, also ich bin schon sehr Naturwissenschaftler, aber ich denke oft so fast jeden Tag morgens, wenn die Zeit ist, ein bisschen drüber nach. Wie ist das alles entstanden? Und lass mal ganz kurz so Revue passieren eigentlich mit, am Anfang war da Wasserstoff und Galaxien und Evolution und so. Und dann wacht man auf aus diesen Gedanken und sieht, was jetzt gerade aktuell ist und diskutiert wird und Kriegsdrohung da und Krise dort. Und das ist sowas von absurd, dass man sich, ja, da fasst man sich immer wieder ans Hirn. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das muss mal gesagt werden. Auch benutzen wir unseren Verstand für die großen, wichtigen Dinge, jetzt auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch bei diesen Themen, bei den politischen Themen. Ja.
Also fürs kulturelle Leben, ne? Fürs gesellschaftlich-kulturelle Leben. Ne?
Ja, oder eben auch schon konkret politisch, außenpolitisch, Sicherheit. Es ist eine sehr unruhige, ich finde eine sehr oberflächliche, eine sehr verrückte Zeit, ne? Wenn man Nachrichten guckt, da wird diskutiert über Panzer und hier Aufrüstung und da Zwischenfälle. Das ist alles so absurd.
Oder den Osten, um die Autobahn und die Straßen aufzubauen, damit die großen Panzer darüber kommen Richtung Osten.
Ja. Also
darüber wird auch diskutiert.
Ja. Wie geht das am schnellsten? Ja, ist da genug Zeit, das in ein paar Stunden die Streitkräfte zu transportieren? So als ob es nicht absoluter Irrsinn wäre, überhaupt daran zu denken, an einen Auseinandersetzung in Mitteleuropa jetzt. Ja.
Du hast mal gesagt, dass du dich eigentlich so mit der Physik ganz intensiv beschäftigt hast und plötzlich hast du dich neu für Politik interessiert und hast das dann plötzlich erfahren, wie quer plötzlich alles verläuft, also wie urig das alles jetzt verläuft und in den 80er Jahren war das alles irgendwie total anders. Mhm. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Weil viele, die zuschauen, die kommen aus den, die sind vielleicht erst 18, 20 oder so und wissen das vielleicht gar nicht mehr.
Ja. Ja, also es ist schon so, dass ich eine Zeit lang natürlich auch gelegentlich mal von Isolation lebe, von Tagesnachrichten. Man bekommt gar nicht mehr so viel mit und dann denkt man auch, also es ist ungefähr alles in guten Gleisen oder so, hat man ja gedacht. Nach dem Kalten Krieg, eigentlich in 1990, sagt er, das ist jetzt zu Ende, das Ganze. Jetzt könnten eigentlich goldene Friedenszeiten angehen.
Ich auch gedacht.
Und da habe ich schon auch ein paar Jahre oder noch länger so gedacht, naja, wer jetzt da an der Regierung ist, ist alles nicht so wichtig, das passt schon. Jetzt kümmere ich mich um die Physik oder so. Und dann, ich sage so, Hausnummer vor 5 Jahren, ist es ja doch so, Ukraine-Konflikt eigentlich war so ein bisschen das Aufwacherthema, dass man dann in die Nachrichten schaut und sagt, ja, was wird denn da für Blödsinn erzählt? Das ist ja für den, der in den 80er Jahren Nachrichten gesehen hat, eigentlich absurd, ja, wie kriegstreiberisch jetzt berichtet wird, wie aggressiv, wie selbstverständlich da von Krieg wieder geredet wird. Und das hat mich schon empört. Oder auch die offensichtliche Fehlen von Logik manchmal. Ne? Also das in den Nachrichten, die dann kommen. Mhm. Ja.
Hast du damals schon gedacht, da muss ich doch mal was gegen machen oder da muss ich mich für interessieren, da läuft der Verstand außer Kontrolle.
Ja.
Wir müssen doch unseren Verstand nutzen, um da Klarheit reinzubringen.
Ja.
War das ungefähr so bei dir?
Ja, also ich habe, irgendwann, wenn du so willst, habe ich es nicht mehr ausgehalten jetzt. Ich muss jetzt was sagen und dann habe ich einen Artikel geschrieben erstmal, weil ich schreibe ja bei Telepolis über Physikthemen eigentlich hauptsächlich. Und habe dann eben auch mal einen Artikel geschrieben, die Irrationalität, die jetzt gerade abläuft, die gefährdet eigentlich unsere Demokratie. Ja, das ist nicht okay oder das ist zu verrückt, wie jetzt das gerade diskutiert wird. Mhm. Und so bin ich auch ein bisschen mehr in die Themen reingekommen, dass ich mich dazu geäußert habe. Und da ist dann irgendwann die Idee entstanden, da machst du auch ein Buch draus. Kombination... aktuelle oder aber nicht besser nicht aktuelle, sondern politische, gesellschaftliche Themen, die vielen Parallelen dazu, die es also zur Wissenschaft gibt, die ich auch sehe und ja, die Verbindung auch, wie funktioniert unser Gehirn, weil darin liegt ja auch vieles begraben eigentlich, womit wir Schwierigkeiten haben, sei es auf dem einen oder anderen Gebiet. Ja.
Ist uns die Fähigkeit verloren gegangen, Wahrheit, Realität und Wirklichkeit so zu definieren, dass wir im Leben einen Vorteil und nicht einen Nachteil daraus bauen? Wie würdest du diese drei Begriffe definieren? So als Physiker
Wahrheit,
und als Kognition.
Wahrheit,
Wirklichkeit und Realität. Das sind ja drei verschiedene.
Das ist ziemlich viel, ja.
Ziemlich viel, ne?
Für eine Antwort.
Ja. Du bist gefordert hier.
Ich glaube, du unterbrichst mich nach einem Begriff wieder, ja. Vielleicht, wenn ich mir da einhake mit Definition von Wahrheit, dass es was Unsinniges, Wahrheit definieren zu wollen. Ne? Es gibt die nicht. Es gibt die auch nicht wissenschaftlich. Wir können nur uns in kleinen...
Nochmal.
Nein, es gibt keine wissenschaftliche Wahrheit. Wir können uns in bescheidenen Schritten der...
Also wenn es sie wissenschaftlich ja nicht gibt, dann kann sie nirgendwo existieren. Also nirgendwo kann ich den Anspruch haben, dass seine Wahrheit... Ich rede jetzt nicht von dem Baum, von dem Apfel, der vom Baum fällt oder das Wasserglas, das umgekippt ist.
Das ist ziemlich gesichert.
Ja, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ja, ne? Sondern ich meine schon die relevanteren Dinge, die größeren Dinge, gesellschaftliche Dinge, politische Dinge und so, weltumspannende Dinge.
Ja, aber was ist da die Wahrheit? Das ist manchmal, verschiedene Leute, sogar kluge Leute, haben da entgegengesetzte Ansichten. Was macht man dann?
Ne? Als Beispiel kann man nehmen, ohne dass jetzt hier ein Shitstorm unten passiert, bei dem Video Klimawandel. Also es gibt ganz viele, die sagen, auf jeden Fall. Und es gibt andere, die sagen, was redet ihr für einen Blödsinn? Also gibt es wahrscheinlich in der Physik auch. Kannst du vielleicht in der Physik ein Beispiel nennen?
Ja, also ich meine, es gibt viele, viele sehr etablierte Wahrheiten. Alle Leute würden jetzt an schwarze Löcher oder an dunkle Materie oder an Neutrinos glauben oder so, wo ich sagen würde, Vorsicht. Ja. Manche sagen, das ist jetzt zu skeptisch. Aber mal ganz, 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 ganz generell vielleicht auch. Ich will mal durchaus eine Lanze brechen, auch für die Wissenschaft. Weil es ja manchmal heißt, die Wissenschaftler, die halten sich nur an das, was man messen kann und alles andere existiert für die nicht und die sind arrogant und vielleicht gibt es ja viele andere Dinge oder so. Und ich glaube, dass der echte wissenschaftliche Zugang sogar sehr bescheiden ist. Wenn man jetzt nach Karl Popper sagt, eine Theorie ist dann wissenschaftlich, wenn sie falsifizierbar ist, dann ist das eigentlich ein fairer Deal. Mhm. Weil ich sage, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Es könnte auch sein, dass ich falsch liege. Und liebe Leute, wenn ein Experiment kommt oder eine Beobachtung, die meiner Theorie widerspricht, dann bin ich bereit, die zu vergessen oder zu sagen, die ist falsch. Ich habe nicht die Wahrheit gepachtet. Es ist eigentlich also ein in der Theorie her ein bescheidener Zugang, den ich auch sehr unterstütze. Die Praxis sieht natürlich anders aus. Da kann man jetzt viel drüber reden, wie das nicht in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Ja. Aber der Wahrheitsbegriff, man muss sich an Evidenz halten, möglichst an Rohdaten, nicht nur an bearbeitete Daten, was am Ende einer Untersuchungskommission jetzt herauskommt und die hat recht, sondern bitte, wir legen alles offen und dann sollen die Leute ihre Schlüsse ziehen. Ja, es muss eine Transparenz in Rohdaten da sein. Das ist die Voraussetzung eigentlich, um sich überhaupt der Wahrheit nähern zu können. Mhm. Und dann habe ich natürlich Modelle der Realität. Da hat jetzt in der Wissenschaft, da hat der eine das Modell des Kosmos und die anderen haben das andere Modell. Und in der Politik haben die jetzt die Meinung, was in Syrien vorgefallen ist und die anderen haben eine andere Sicht der Dinge. Ja, das ist manchmal interpretationsfähig und man kann sich auch nicht immer als Laie in alle Details einarbeiten und wirklich zu der absoluten Wahrheit kommen. Ich glaube nur, man braucht auch eine Pluralität der Fakten, also einfach mal alles auf den Tisch legen und dann darf nichts verboten werden. Ja? Also was mir unangenehm aufstößt jetzt im Moment, dass man Wahrheit definieren will. Weil da fühle ich mich an George.
Über Fake News. Fake News.
Ja, so, also ne? Fake News. Heute
das darf nicht gesagt werden.
Ich wieder irgendwie E-Mails von irgendwelchen Organisationen, die sich einsetzen, kämpfen wir gegen Fake News, die gefährden die Demokratie und so weiter. Also was für ein Blödsinn. Das ist eine Beleidigung des Verstandes.
Ja?
Und man kann Wahrheit nicht definieren. Man muss, Thomas Jefferson zitiere ich gerne, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Mhm. Ja. Also wenn wir da hinkommen zu verbieten, dann sind wir auf, das ist wirklich demokratiegefährdend.
Mhm. Weil die Demokratie braucht ja die anderen unterschiedlichen Meinungen. Sie muss ja quasi diesen Energietopf der unterschiedlichen Meinungen und Standpunkte und so weiter, muss sie ja aushalten und dulden können. Mhm.
Ja.
Um demokratiefähig zu bleiben.
Ja.
Alles andere geht ja dann in eine einzige Richtung.
Ja, also das ist ja die Grundlage, dass wir ein breites Informationsangebot aufrechterhalten. Ja, leben wir insofern mit Internet in goldenen Zeiten. Ja, ist die Frage, ob das nicht schon zu Ende geht, dieses goldene Zeitalter. Aber erstmal war das schon, denke ich, jetzt eine sehr, sehr spannende Phase, ne? Dieser schnelle, direkte auch, ne? Informationszugang auch über, dass da jetzt wieder an allen Ecken angefangen wird zu zensieren und Kanäle abgeschaltet werden und was jetzt die Algorithmen genau machen von YouTube oder von Facebook, weiß man ja auch nicht. Ne? Also da sehe ich eine Gefahr, dass uns das wieder eingeschränkt wird. Ja. Mhm. Jetzt habe ich erst ein Drittel
Wirklichkeit?
Von deiner Frage.
Wirklich?
Jetzt habe ich erst ein Drittel der Frage.
Zwei Drittel. Ja. Das ist beides Realität Wirklichkeit brauchen wir noch.
Ja.
Wirklichkeit ist ja das, was wirkt. Wirklichkeit.
Ja, ich würde es jetzt gar nicht so unterscheiden jetzt von Realität oder sag's noch genauer, was du. Realität, ja. Realität würde ich wieder wahrnehmen als Wissenschaftler jetzt. Wie mache ich. Also das allgemeine Thema ist einfach, wie schaffe ich aus den Informationen, die ich zur Verfügung habe, mit meinem Gehirn ein Bild der Realität. Das ist eine extrem schwierige Aufgabe, ja, die uns meistens.
Da kommt es dann, wenn man jetzt Franz Rupert nimmt, dann kommt es natürlich darauf an, wie die Seele gerade strukturiert ist und in welche Aufmerksamkeitsfallen ich falle oder welche Verdrängungsmechanismen und so weiter. Und das ist dann die Realität, die ich interpretiere, obwohl es vielleicht eine ersatzbefriedigende Struktur ist oder irgendwie so etwas. Ne?
Naja, also der interne Anteil an unserer Realität, den müssen wir schon zur Kenntnis nehmen. Also was das Gehirn macht damit, wie selektiv wir sind. Wir haben gewisse Zensoren im Gehirn eingebaut, die sind schlimmer als jede äußere Zensur, glaube ich. Und Daniel Kahnemann hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, Schnelles Denken, langsames Denken, wie irrational wir manchmal denken. Also auch
in wie viele Fallen wir reinlaufen.
Das ist Wahnsinn, wenn man diese einfachen Experimente sieht, wie viel Irrationalität in unserem vermeintlich objektiven Denken drin ist. Ne? Mhm. Da kann man es auch wieder auf beide Seiten sehen, Wissenschaft und Gesellschaft.
Dann stelle ich mal eine andere Frage, weil wir Kahnemann sind. Setzen wir noch einen oben drauf. Ist unser Gehirn überhaupt in der Lage, Realitäten wahrzunehmen? Oder sieht es nur Perspektiven? Nietzsche sagt,
wir sehen nur Perspektiven. Perspektivisch, der hat sehr recht. Ne? Der hat sehr, sehr gute Sätze gesagt. Ja. Also definitiv ist es sehr, sehr verzerrt. Also eine der schlimmsten Dinge, die ich auch an mir selbst beobachte, also jeder ist, glaube ich, so gebaut, ist diese absolute Überhöhung der Gegenwart oder des Momentanen. Kahnemann nennt es die Fokussierungsillusion. Mhm. Was gerade passiert, das nimmt einen überproportionalen Anteil in unserem Denken ein. Und da sind wir so konditioniert darauf, Tagesnachrichten zu konsumieren und sich darüber aufzuregen. Und dann blubbert das so dahin und ist aber völlig unwichtig über lange Zeiten. Ne?
Hat eigentlich keine Relevanz.
Und in der Wissenschaft ist es ganz ähnlich. Da haben wir ein bisschen längere Zeitskalen oder so, aber da gibt es auch so eine Konferenzen und was gerade Mode ist und was gerade diskutiert wird. Aber wenn man 5 Jahre mal nicht reinguckt, eigentlich hat man auch nicht wirklich was verpasst.
Ja
und die entscheidenden Dinge, die spielen sich dann entweder ganz langsam ab, ja, so unmerklich, oder wirklich mal mit einem Durchbruch jetzt, ja, mit einem echten Durchbruch. Ja, da sind wir jetzt momentan wieder weg davon. Ja.
Wenn man das ernst nimmt, was du sagst, dann ist man doch verrückt, wenn man sagt, wir bauen eine Gesellschaft auf, in der ein paar Leute die Gesellschaft führen, die ja genau das gleiche Gehirn haben wie ich, die sich genauso verirren können, die genauso steif in ihren Sachen sich selbst konditionieren können und dann einen völligen Irrweg bauen. Das muss jetzt nicht wieder meinetwegen mit Kriegen einhergehen wie Hitler oder so. Ja. Es reicht eine Merkel aus.
Ja.
Also es reicht manche Politiker reichen vollkommen aus dafür.
Ich will gar nicht so kritisieren eigentlich. Ich meine, das ist natürlich sehr verbreitet manchmal hat man ja auch den Eindruck, wenn man jetzt auch also unter Gesellschaftskritikern, wie wir vielleicht sind, dass jetzt der schlecht ist und der schlecht und der schlecht, aber
Lösung.
Nicht so einfach, oder ist es ein Zufall, dass die alle jetzt korrupt und gekauft und schlecht und gesteuert sind? Nö, das ist, glaube ich, auch ein Job, den der verdammt schwierig ist, der nicht so einfach zu machen ist.
Ja.
Da kann man jetzt viele Themen bringen. Also erstens mal als Staatenlenker oder Spitzenpolitiker, da habe ich so viel mehr zu berücksichtigen, was Leute wie ich jetzt nicht wissen, ja, wie erpressbar bin ich oder so, ja. Kann ich überhaupt jetzt mal dem amerikanischen Botschafter vielleicht so die Meinung sagen, wie ich Lust habe oder so, ja. Ich könnte es, ne, aber
als Politiker weiß man nicht, ob er dann plötzlich mit einer bestimmten Akte kommt.
Ob der das kann, ne. Und insofern kann man da nicht vorschnell urteilen. Also es gibt, es gibt natürlich Leute, die man getrost jetzt Kriegsverbrecher nennen kann, wie vielleicht jetzt George W. Bush oder Dick Cheney, das würde ich auch machen.
Tony Blair.
Aber die sind nicht automatisch alle jetzt böse und schlecht. Und wir müssen uns sicher auch überlegen, das sind Menschen, wie du sagst, die haben auch nur ein gleichgebautes Gehirn. Wie schaffe ich Strukturen oder wie komme ich dazu, dass ich die global wichtigen Themen Frieden, Recht, Freiheit irgendwo installiere?
Verteilung, oder gerechte Verteilung gehört
ja,
auch dazu.
Ja, und wie komme ich zum vernünftigen Zusammenleben auf dem Planeten? Das ist ein vollkommen ungelöstes Problem. Ja? Also vielleicht ist natürlich gut, ja, wenn Leute Entscheidungsträger sind, die ein bisschen Verstand haben, die gebildet sind, die was gelernt haben.
Ja, das wollten sie schon.
Ja, und Leute, die in der Weltgeschichte mal ein paar Weichen gestellt haben, die haben diese Voraussetzungen sicher erfüllt. Ne? Gorbatschow kann einem da einfallen oder so, ne? Es hätte, glaube ich, eigentlich auch 20, 30 Jahre noch so weitergehen können mit dem Kalten Krieg und mit dem auch unmenschlichen System damals, wenn der nicht die richtigen Weichen gestellt hätte. Ja?
Mhm.
Oder Edward Snowden. Edward Snowden hat auch was bewirkt, denke ich. Ne? Der hat war klug, hat einen moralischen Kompass gehabt und hat Mut aufgebracht an der richtigen Stelle.
Julian Assange.
Ja.
Zum Beispiel
auch,
ne?
Ja.
Auch eine wichtige Persönlichkeit in der heutigen Zeit.
Ja. Ja.
Du schreibst in deinem Buch, also ein Wort, das mir sofort, da habe ich so, bam, Aasgeier-Journalismus. Also es gibt ja diese Lügenpresse und Lückenpresse. Ja. Ja. Und dann dachte ich, Aasgeier-Journalismus, ja, das ist ein ziemlich interessantes Wort.
Ja, muss man jetzt den Kontext wirklich, also
ich springe ein bisschen.
Im Kontext habe ich ihn genannt, weil, also das große Thema ist darauf die Emotionalisierung. Ne?
Mhm.
Aasgeier-Journalismus nenne ich, wenn jetzt eine Überschrift nur gemacht wird, Sorge um irgendeinen Prominenten, was hat er jetzt für eine Krankheit, wann stirbt er darum. Ich meine, das kaufen dann die Leute, weil sie irgendwo angesprochen werden in ihren humanistischen Empfinden.
Aber ich möchte helfen.
Das oder so. Jetzt, als dass da dahinter steckt, ist einfach, ich mache mehr Auflage damit, das finde ich ekelhaft irgendwo. Ja. Und, aber das ist, es ist eins der Elemente, die man, glaube ich, am Journalismus kritisieren muss, dass er nur noch diese emotionale Ebene anspricht. Ja, ich sage so, Skandal, Aufreger, Aufruhr, Peinlichkeit, Panne. An manchen Tagen sind gefühlt 95% der Nachrichten in dem Stil, oder? Das ist nicht so.
Ja, ist
oder
so,
irgendeiner,
ist so.
Irgendeiner regt sich darüber auf, was jemand anders gesagt hat oder so. Das sind die Nachrichten.
Mhm.
Und das ist ja wirklich nur eine ganz, also ich meine, ja, das Großhirn wird da nicht angesprochen, glaube ich, sondern nur irgendwelche
Stammhirn,
Dinge, die unseren Adrenalinspiegel steigen lassen, die uns,
die uns dahin bringen wollen.
Betäuben,
ne?
Eigentlich.
Genau, ja. die im Grunde das Großhirn betäuben, ist ja. Unter, also ist unterversorgen.
Ja.
Ist nicht mehr ordentlich mit Blut versorgen, kann man sagen.
Ja.
Du schreibst auch in deinem Buch, bringst ein Beispiel von Jung und Naiv. Kannst du dich erinnern? Ja, weißt du, welches das ist? Das mit den russischen Bomben und den den französischen Bomben. Also die russischen Bomben, die sind ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und für die französischen Bomben in Syrien, da muss man Verständnis haben.
Ja, ja. Naja, gut, er hat dann
das wirklich, wird dann in einem.
Der hat so eine nette Collage gemacht von der Außenamtssprecherin, die dann wirklich, also 5 Sekunden sagt, wir sind sehr, sehr besorgt über die russischen und dann, wir haben großes Verständnis für die französischen. Das war natürlich gut gemacht.
Da ist wirklich doch schon der Verstand weg, ne?
Ja,
also wenn man sowas, wenn ein Mensch das in einem Satz sagt oder manchmal in zwei Sätzen sagt oder in einem Statement sagt, dann kann ich diesen Menschen doch gar nicht mehr ernst nehmen. Was erzählt der da?
Naja, aber täusch dich nicht. Also ich meine, der Thiel Jung hat es natürlich jetzt gut herausgepikst und so, und die Absurdität, die wird offenbar, wenn man wirklich das so in einem Cut macht, 5-Sekunden-weise.
Mhm.
Aber da laufen jeden Tag in den Nachrichten, die sind genauso absurd und wenn es jemand nicht so aufdeckt, dann geht das ganz normal unten durch.
Mhm.
Also das ist halt auch so eine Frage des Wording dann, ja. Also das gute Wording und das schlechte Wording. Und da ist man besorgt und da hat man Verständnis. Oder das eine sind Regierungstruppen und das andere sind Rebellen. Und,
also, das ist eigentlich genauso etwas.
Ja.
Ne, die anderen sind dann Freiheitskämpfer, die anderen sind Terroristen, das sind dann die Rebellen, das ist dann die und das sind die.
Ja, ja.
Und,
wie ich jung war, da gab's auf der ganzen Welt gab's irgendwie ein Dutzend Terroristen, Entschuldigung.
Ja.
Ja, die wurden damals gesucht auf Plakaten, da konnte man auch alle Gesichter auswendig lernen. Ne?
So genau.
Die Namen konnte man auswendig.
Aber
sonst gab es keinen Terroristen eigentlich, das waren ein Dutzend Leute. Und heute, ist eigentlich, also das ist schon ziemlich... ziemlich verschroben. Ja.
Mhm. Verkehrte Welt, ne?
Ja.
Ein Zitat von Oscar Wilde in deinem Buch, das fand ich richtig genial, das kannte ich gar nicht. Wer die Wahrheit sagt, kann sicher sein, früher oder später erwischt zu werden. Also das finde ich ein geniales Zitat.
Ja,
und das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf.
Ja, ja.
Also es zeigt auch eine verkehrte Welt auf. Also in Wirklichkeit sind wir ja alle bemüht, egal, wenn wir jetzt irgendwelche Berufe nachgehen, die eigentlich gesellschaftsfördernd sind, dann versucht doch jeder irgendwie innerhalb dieser Berufszweige Wahrheiten zu finden, zu definieren, Theorien oder Thesen zu entwickeln und sagen, so, hört mal zu, kommt ein Gremium oder sonst wer und eine Gruppe und sagt, hier, was haltet ihr davon und so weiter. Und jetzt muss man wahrscheinlich wegrennen, wenn man die Wahrheit sagt oder sie ertappt einen dann irgendwann.
Ja.
Also wenn man die Wahrheit sagt, wird man irgendwann erwischt. Also erwischt wird man eigentlich, wenn man lügt.
Ja. Ich meine, der spielt natürlich gerne jetzt mit dem
Gegenteil immer das Wortakrobat gewesen.
Ja, das ist natürlich, also das sind eben, aber ich finde, das sind auch geniale Erkenntnisse oft dabei. Deswegen, also ich mache das gerne. Das ist eigentlich meine Lieblingslektüre, auch oft so Aphorismen, so Oscar Wilde oder Kurt Tucholsky oder auch den Nietzsche, der da sagt, wie sagt er so schön, der Irrsinn ist bei dem Einzelnen etwas Seltenes.
Ja, aber in der Gruppe?
Gruppen, ne? Parteien, Zeiten.
Die Regel. Das ist Gustav Le Bon, ne? Massenpsychologie und so weiter. Ja. Also der Einzelne ist eigentlich ziemlich klug. Aber triffst du in der Masse, auf einmal folgen die da irgendwen oder brüllen und grölen und machen. Also wir Menschen sind wirklich so. Das sind so unsere Mistakes, unsere Fehler. Ne?
Und das ist eben ein ganz, ganz großes Thema, also weil ich aus der Wissenschaft komme. Ne?
Ja.
Da haben wir heute die Zehntausenden von Leuten oder Tausenden in einer Forschungskollaboration, die so eine Schwarmintelligenz entwickeln. Und es trifft aber eigentlich genau das zu, ne? Also was Nietzsche sagt dann darüber. Ja? Da wird, je mehr Leute das dabei sind, desto sicherer ist das und desto weniger wird da drüber nachgedacht, über die Grundlagen. Ja.
Gerald Hüther, der habe ich jetzt letztes Wochenende gesehen, einen Vortrag gehalten. Und der sagt immer, dass der Einzelne seine Potenziale erreichen sollte und dass er dann teamfähig gemacht werden muss. Also ein kompetenter Mensch kommt in ein Team von anderen kompetenten Menschen hinein, die ihre Potenziale leben. Und dann kann man Gruppendynamik entfalten und dann kann man das Ganze machen. Das ist so seine Theorie. Mhm. Was wir aber erleben, und da hat er auch viele Beispiele genommen, ist, dass die Leute nicht diese Kompetenz in der Gruppe leben, sondern ihre Emotionalität, teilweise auch ihre psychischen Ticks, die sie so haben, ne? Oder Projektionen, die sie von irgendwas... Und dann geht die Gruppe auseinander, dann platzt sie auseinander.
Mhm, mh.
Und das ist wahrscheinlich in der Physik auch so. Also es sind ja auch normale Menschen. Es ist ja eine Gruppe, die mit ganz normalen Menschen...
Ja, also das kommt jetzt darauf an, für den Zweck, was man erreichen will. Wenn man jetzt ein Unternehmen führen, dann braucht man sicher irgendein Team. Man braucht auch sicher ein Team jetzt, um irgendein großes Teleskopprojekt oder so zu unterhalten. Das ist alles richtig. Und in diesen Gruppen ist es dann sehr wertvoll, wenn ein Querdenker mal dabei ist. Ne? Richard Feynman war so jemand, der war der Einzige in der Untersuchungskommission über den Raumfahrtunfall, der dann die richtigen Fragen gestellt hat. Sagen, wir brauchen einen Querdenker in der Gruppe. Ja. Aber ich würd da ein bisschen noch nicht widersprechen. Es ist einfach noch ein anderes Gebiet, wenn du fragst, wie werden Fortschritte in der Wissenschaft erreicht. Und da ist einer der heutigen Fehlglauben, der so propagiert wird, die wichtigen Sachen sind alle schon entdeckt und heutzutage kann man Wissenschaft nur mehr in großen Teams machen und deswegen brauchen wir das und es ist halt so. Und da würde ich sagen, nö. Die Tatsache, dass wir heute Wissenschaft in großen Teams machen, ist gerade einer der Gründe dafür, dass nichts Vernünftiges mehr entdeckt wird. Oder nichts Vernünftiges, aber nichts Grundlegendes mehr entdeckt wird. Weil die großen Durchbrüche, die es so gab,
kam von Einzelpersonen, ne?
Isaac Newton hat nachgegrübelt über die und Kepler hat 10 Jahre nachgedacht über sein Gravitationsgesetz und Einstein hat 10 Jahre nachgedacht über die Relativitätstheorie und für Maxwell oder Faraday oder Niels Bohr kann man das Gleiche sagen, ne? Aber die hatten zwar alle, da gab es Interaktion, die haben aufgebaut auf anderem Wissen, aber...
Die haben sich auch manchmal getroffen oder Briefwechsel hat es gegeben.
Ja, ganz fruchtbare Einzelgespräche, interessant, wenn man Wissenschaftsbiografien liest, wie oft die Heisenberg spricht mit Einstein, Bohr spricht mit Pauli und so weiter, ja. Nicht irgendwelche großen organisierten Konferenzen.
Also das haben die privat gemacht.
Ganz,
ne?
ganz anders zuging es da, ja. Aber ich denke, diese wirklich ganz großen Durchbrüche sind oft schon... Ja, wenn wirklich jemand Zeit hat, lang nachzudenken.
Kann man denn als Physiker heute das Wissen, was ein Physiker haben könnte, um eine neue Kosmologie oder was weiß ich, ein neues Gravitation oder Lichtgeschwindigkeit oder um da irgendwie etwas herauszufinden oder in der Quantentheorie, was Revolutionäres, irgendwie ein neues Weltbild, so wie Einstein oder Bohr oder Heisenberg, kann man das denn heute noch? Ist das Wissen nicht viel zu umfänglich geworden?
Ja, das ist ein
Argument, das ich oft höre.
Also wenn du mich fragst, ich persönlich...
Nicht am Gehirn.
Ich habe da einen Ehrgeiz noch. Ne? Also ich denke schon nach, ich versuche mir Sachen zusammenreimen, aber okay, vielleicht...
Wie machst du das denn privat? Falsch? Hast du eine Tafel, wo du dann so richtig so 2-3 Tage nur für dich und die Physik da bist und dann richtig rumformelst?
Ich habe so Isolationsphasen, wo ich wirklich Tage nur... Also auch dann reise weg von der Familie und dann nur nachdenke und nur aufschreibe oder so. Ich schreibe dann die Gedanken in so eine Art Physik-Tagebuch auf, um dann wieder mal zugreifen zu können. Mhm. Aber man braucht da wirklich auch Konzentration. Da kann man nicht nach einer halben Stunde wieder einsteigen, sondern man braucht längere Konzentration, um da reinzukommen. Ja. Aber das generelle Problem ist... die Grundlagenwissenschaft ist auch zu zersplittert. Ne? Da gibt es zu viele Spezialisierungen. Es kann heute ein Neutrinophysiker, der kann nicht aus eigener Sachkenntnis beurteilen, was jetzt eine Gruppe macht mit Quasaren, mit Galaxienkernen. Mhm. Ja, und die Gruppe, von die jetzt über Dynamik von Zwerggalaxien irgendwie forscht oder so, die kann sich gar nicht richtig einarbeiten in jetzt ein Beschleunigerexperiment oder so. Ja. Das heißt, die müssen sich gegenseitig vertrauen, die müssen das gegenseitig glauben. Und das ist ein ungesunder Zustand. Es gibt heute auch keine wirklich gesammelte Sachkompetenz mehr, muss man so sagen. Ne?
Also keine gesammelte Sachkompetenz.
Keine Überblickskompetenz in der Physik mehr, die wirklich alle Gebiete umfasst. Ne? Einstein, der wusste in Gravitationstheorie Bescheid, na gut, die hat er selbst gemacht zum Teil, der wusste in Elektrodynamik Bescheid, das war der Anstoß seiner Relativitätstheorie, der
in Optik
die wichtigsten Dinge zur Quantentheorie geliefert. Und der war auch in Thermodynamik, hat er auch eigentlich extrem wichtige Sachen herausgefunden. Der hat wirklich sich einfach für das Ganze interessiert. Und das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr. Jetzt bin ich wieder bei der Wissenschaft gelandet irgendwie.
Ja, haben wir einen Kreis gemacht so, ne? Naja, aber letztlich reden wir ja über...
Ich immer wieder auf mein...
Letztlich reden wir über das Buch, das du geschrieben hast, das den Verstand liebt, ihn in Frage gestellt sieht durch die heutigen Gebrauch des Verstandes der 7 Milliarden Menschen und sich einfach fragt, Herr, also nicht Herr, wir Hirn vom Himmel, aber seid ihr noch ganz bei Verstand?
Ja, ja, ja.
So, und ich finde das schon wichtig. Also wenn die Leute, denen man diesen Verstand also ganz fest glaubt, dass sie ihn haben, das sind die Naturwissenschaftler, die etwas herausfinden, die neue Sachen machen. Ja. Wenn die nicht mehr in der Lage sind, ihren Verstand so zu gebrauchen, dass sie etwas Kreatives für ihre, also nicht ein Medikament oder ein Mittelchen oder hier eine kleine, sondern etwas Großes zu entwickeln, dass eine neue Welt auf uns zukommen könnte. So, also eine friedliche natürlich, nicht eine Atombombe oder sowas.
Nee, aber erst recht. Also ich meine,
sowas, als Biologe meinetwegen oder als... Physiker. Jetzt sieht man zum Beispiel in der Hirnforschung, sieht man, dass da einige am Wirken sind, die das ganz große Brett des Denkens über das Gehirn schon können.
Ja, ja. So. Also man muss mal auch vielleicht den Zusammenhang auch mal herstellen. Ich meine, vielleicht klingt es so, ja, Wissenschaft, eigentlich ist es wirklich so wichtig im Vergleich zur großen Weltpolitik? Nö.
Ja, ich finde das
auf langen Skalen, auf langen Zeitskalen, ist unsere Zivilisation doch mehr bestimmt von Isaac Newton oder von Michael Faraday als jetzt von irgendeinem amerikanischen Präsidenten. Und das ist auch gut so. Ne? Das heißt, es könnte durchaus sein, dass unser langfristiges Überleben auf dem Planeten auch davon abhängt, wie gut haben wir die fundamentalen Naturgesetze verstanden. Vielleicht. Ja? Und insofern finde ich das schon gefährlich, wenn es da eigentlich einen intellektuellen Stillstand doch gibt, wie wir jetzt den haben seit fast einem Jahrhundert, würde ich sagen. Man muss fundamentale Fragen jetzt betrachten. Es gibt Technologie, die ist
also die Physik hat sich schon weiterentwickelt.
Ja, es gibt Lasertechnologie, da werden jeden Tag Fortschritte gemacht, ne? Weil ich erst gestern in einem Vortrag wieder über Attosekunden, das ist fantastische Physik auch, ja, und Anwendungs, aber es basiert letztlich auf 100 Jahren alten fundamentalen Erkenntnissen. Da hat sich nicht mehr so viel getan. Ja. Vielleicht habe ich auch nicht recht und es gibt eine andere Lösung, wie du angesprochen hast, künstliche Intelligenz. Ja. Vielleicht bauen wir jetzt, ohne dass wir es richtig verstanden haben, schon Maschinen, die besser denken können als wir selbst. Ja.
Das glaubst du aber nicht selber, oder? Glaubst du, dass Maschinen besser denken können als wir?
Ich weiß es nicht.
Wir denken, also du schreibst, deine großen Kapitel sind sehen, fühlen, denken.
Ja.
Also das muss ja wahrnehmen, sehen ist ja wahrnehmen.
Ja.
Das muss ja ein Computer können und dann Entscheidungen treffen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ein Computer das, zumindest in den nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahren kann das
also Computer. Also ich weiß,
der muss das ja auch fühlen.
Ich weiß es nicht. Es ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung gerade bei den neuronalen Netzen. Mhm. Und ich fand es sehr amüsant. Ich hatte neulich mal Gelegenheit gehabt, kurz den Demis Hassabis zu fragen. Das ist ja der Gründer von Google DeepMind, der also den Rechner entwickelt hat, der den besten Go-Spieler geschlagen hat. Also wirklich sensationell. Und was ihn denn so dazu bewogen hat eigentlich. Und das hat mich ganz überrascht. Und er hat, er ist ja sehr trocken immer, der Demis Hassabis. Der sagte, ich habe mich interessiert für zwei Dinge und habe gedacht, eigentlich das Einzige, was wirklich lohnt, sich zu interessieren, ist entweder Physics oder Neuroscience. Ja, und dann sagte er, er hat damals als Schuljunge diese ganzen Physikbücher gelesen von Stephen Hawking, Traum einer endgültigen Theorie. Und dann hat er gesagt, naja, aber so toll, das sind zwar alle super schlau und mit Nobelpreis, aber so toll sind sie auch noch nicht mit ihren physikalischen Theorien. Und er hat dann gesagt, ich konzentriere mein Leben lieber darauf, das Gehirn zu simulieren. Und das war seine Motivation, die Naturgesetze zu verstehen, warum er jetzt diese Firma gegründet hat. Ob er es schafft, ist eine andere Frage, wie weit wir da weg sind. Aber es ist kein Blödsinn, darüber zu spekulieren auch, inwieweit wird das Denken mal simuliert. Ja. Also wenn du so willst, ich bin...
Da hätte ich Angst vor.
Ich habe auch ein bisschen Angst.
Also nicht, dass wir überflüssig werden.
Ich habe mich ja auf die andere Spur gehalten. Ich habe ja auch angefangen, mal mit neuronalen Netzen zu arbeiten, weil ich das auch ein sehr interessantes Thema war. Und bei mir war es umgekehrt. Da habe ich gedacht, naja, die sind noch ein Stück weit weg, bevor sie das Gehirn simulieren. Und ich mache lieber fundamentale Physik. Aber wer recht hat, weiß ich nicht. Jetzt.
Weiß man nicht, ne?
Ja. Gut. Ja, es ist auch, weil du sagst Angst, das ist, das ist ein Thema. Also der Nick Bostrom, der hat ja ein Buch geschrieben über Superintelligence und sagt auf die eine oder andere Weise, er macht keine unseriösen Vorhersagen, was jetzt in 10 oder 20 Jahren passiert, aber er sagt, früher oder später werden wir doch in der Lage sein, das menschliche Gehirn auf die eine oder andere Weise zu simulieren. Und was ist dann? Wenn wir das wirklich in der gleichen Funktionalität schaffen zu bauen und es so klug ist, dann sind wir eigentlich einen Tag später schon so weit, dass wir es 1000-mal so schnell und 10-mal so groß bauen können.
Ja, 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 ja.
Und dann hätten wir wirklich eine Intelligenz erschaffen, die eigentlich ja, mit uns machen kann, was sie will.
Ja, die sagt dann irgendwann, der Mensch ist überflüssig.
Ja.
Ich reproduziere mich selbst.
Ja.
Also so wie in so Hollywood-Filmen. Ja. Es gibt ja so ein paar, die dann da, so gibt es ja schon ein paar Filme darüber, wo man denkt, das kann aber nicht wahr sein, das gibt's doch nicht.
Ja.
Also ist der Mensch so blöd, das zu machen? Oder ich sag's mal anders, ich sag mal nicht mit dem Wort blöd.
Ja.
Kann man die Überheblichkeit des Menschen nicht irgendwie mal stoppen? Kann man nicht mal sagen, es gibt bestimmte Bereiche, die sollst du mal nicht machen, obwohl vielleicht könntest, aber so wie die Atombombe auch.
Schwierig. Vielleicht
man macht es trotzdem, ne?
Vielleicht sind wir da gar nicht einer. Auf einer Linie ganz, weil ich denke, verbieten
kann man nicht, ne?
Kann man nicht, ne? Nicht eigentlich. Also es gibt übrigens eine Reihe von verantwortungsvollen Wissenschaftlern, übrigens auch Leute, die sich jetzt für Abrüstung einsetzen und für globale, redet ja kein Mensch mehr drüber heute, über Abrüstung, ne? Physiker und Wissenschaftler, die versuchen, solche Themen anzugehen, wie autonome Waffensysteme, Killerroboter und so weiter und so fort. Und sich auch damit zu beschäftigen, mit den Fragen. Ja. Also es gibt viele gefährliche Menschheitsthemen. Ich meine, im Moment sprechen jetzt alle über Klimawandel, was sicher ein wichtiges Thema ist. Aber es ist auch sicher nicht das Einzige. Also was jetzt gefährlicher ist, ob das oder vielleicht Artensterben, irgendwie alle Ameisen oder alle Bienen kaputt gehen oder so. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Ja. Vielleicht ist auch... gibt es auch ganz unerkannte Gefahren. Also wir tun gut daran, aufmerksam zu sein. Und ja, wie du sagst, sind wir so blöd, das nachzubauen? Es ist eine gute Frage. Man kann noch nicht mal jetzt entscheiden, ob das nur schlecht oder nur gut ist.
Ich glaube, es hat beide Seiten.
Es ist ein Stück weit unvermeidlich, wenn es so kommt. Und Also wenn wir jetzt mit dem Atomkrieg und nuklearen Winter auslöschen, fände ich das noch blöder, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, wenn man Außerirdische denkt, die uns über die Schulter schauen und sagen, wie blöd ist dieser
Homo sapiens? Ja, wie blöd ist der eigentlich? Ne? Löscht sich selber aus. Könnte es Zivilisationen geben, die intelligenter sind als der Mensch?
Eine interessante Frage. Habe ich auch jetzt nachgedacht, drüber, was nie groß mein Thema war eigentlich, weil die herkömmliche Wissenschaftsparadigma ist, das Leben ist hier auf der Erde entstanden und basta, ja, und dann hat sich alles so entwickelt und ich bin in Kontakt gekommen, ich bin angeschrieben worden von einer Gruppe, auch von Wissenschaftlern, die jetzt jüngst also ein Paper veröffentlicht haben, dass das auch gar nicht so selbstverständlich ist, die gute Evidenz dafür auch angeben. Ich kann es jetzt fachlich nicht so beurteilen, aber es gibt schon gewichtige Argumente dafür, dass das Leben auf der Erde vielleicht durch Besiedelung oder so entstanden ist, vor 500 Millionen Jahren irgendwelche primitiven Kleinstlebewesen hier gelandet sind, die richtigen Bedingungen gefunden haben und sich dann reproduziert haben. Das ist keine abwegige These. Ja.
Es gibt, also ich sage immer, wenn ich mit Leuten über dieses Thema rede, ne, sage ich immer, es gibt mehrere Theorien. Es gibt die Theorie, Gott schuf den Menschen. Es gibt die Theorie der Evolutionsbiologie, die sagt, der Mensch ist entstanden, meinetwegen durch die Urey-Suppe, bitte schwierig, aber irgendwie ist er hier entstanden durch Artenvielfalt etc. Dann gibt es die These, ein Komet oder ein Asteroid ist hier hingeknallt, hat DNA hier liegen lassen und daraus ist etwas entstanden. Und dann gibt es die These, die du gerade gesagt hast, irgendwelche Zivilisationen sind hier gelandet.
Gelandet meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht, dass Außerirdische gelandet sind, das halte ich jetzt für unwahrscheinlich.
Aber es ist eine These ja nur. Muss ja nicht wahr sein.
Das kann man auch. Also
eine Möglichkeit. Die muss nicht stimmen.
Aber ich würde es jetzt für wahrscheinlicher halten, dass, wie du sagst, vielleicht sowas, ja, Meteoriten. Es gibt Tierchen, also die extrem unlebensfeindliche Bedingungen aushalten. Also umgekehrt von der Perspektive aus, um die Verbindung zu schaffen mit der Superintelligenz. Mhm. Ja. Wenn du das weiterdenkst und sagst, oder eigentlich, es gibt noch niemals irgendjemand, der dem Nick Bostrom qualifiziert widerspricht und sagt, nö, das ist Quatsch, würde ich mal drauf warten. Aber seine These, dass sich früher oder später die Menschheit dahin entwickelt, die ist eigentlich gut begründet. Und wenn das so ist, dann bist du natürlich in der Situation, dass du irgendwo eine Superintelligenz im Universum hast. Was wird die machen? Ja, die könnte natürlich leicht so klug sein und irgendwelche evolutionären Pakete wohin schicken und sich auf die Weise vermehren. Warum nicht? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, also wenn du jetzt rückwärts denkst und sagst, ja, Superintelligenz wird sich irgendwann entwickelt haben, die hat vielleicht 100 Tochterzivilisationen, dann ist eigentlich plötzlich wahrscheinlicher, dass wir auch so eine Tochterzivilisation sind, als dass es hier entstanden ist. Ne?
Ja, das ist möglich. Das hieße aber auch, dass die Milchstraße besiedelter ist, als wir vielleicht annehmen. Wir sehen zwar nicht viel.
Ja, da gibt es jetzt wenig.
Muss ja nicht nur hier gelandet sein, das Paket.
Ja. Also, na klar. Also, das könnte auch sein. Ich meine, da gibt es jetzt, das sucht man natürlich auch danach, aber das ist sehr schwierig herzustellen.
Ja, klar.
Es gibt interessant. Also, das ist übrigens jetzt Teile der Wissenschaft, die ich sehr, sehr schön finde oder wichtig. Auch man baut Teleskope, um jetzt ferne Planeten zu entdecken, ne, aus den Schwingungsbewegungen von entfernten Sternen rauszuschließen,
ob da gerade
Planeten in der richtigen Entfernung sind, dass da flüssiges Wasser gibt oder so. Das sind tolle Sachen. Ne? Und man erforscht das, also wo es prinzipiell Leben geben könnte. Aber die Distanzen sind natürlich so, dass wir einfach noch nicht in dieser lächerlich kurzen Zeitspanne von 100 Jahren, wo wir jetzt Radiosignale ins Weltall senden, es ist ein sehr kleiner Bereich, mit dem wir kommunizieren können.
Ja. Wie lange gibt es Radiosignale? Seit den 20ern? 30ern?
Naja, so richtig.
Richtig so seit den 30ern,
ne? Also wie gesagt, erfunden 1800 oder entdeckt 1888 Heinrich Hertz. Mhm. Und dann die ganze Technologie. Da gibt es auch ein interessantes Gebiet. Früher hatten die Wissenschaftler gesagt, ja toll, andere Zivilisationen, schreien wir mal hier. Dass wir da Kontakt haben.
Die haben ja dieses eine, die Goldplatte, ich weiß nicht mehr, wie es.
Auf der Pioneer-Sonde.
Und Carl Sagan damals, ne, glaube ich.
Ja.
Der hatte die Idee oder so. Ne? Und die ist ja noch unterwegs. Ne?
Ja. Er hat übrigens.
Und heute sagen viele: Scheiße, was haben wir da angerichtet? Das ist vielleicht doch nicht so gut.
Ja, gut, die eine Sonde wird. Das wäre jetzt ein dummer Zufall, wenn die gerade in die falschen Hände gerät. Er hat übrigens eine interessante Karriere gemacht, diese Sonde in der Gravitationsphysik dann, ja, weil man zuerst so kleine Beschleunigungen entdeckt hat, ja. Aber okay, also ich meine, so gesehen.
Also die Sonde hat kleine Beschleunigungen.
Die Sonde, man hat festgestellt, die Sonde ist ein bisschen abgebremst, mehr als es vom Gravitationsgesetz zu erwarten ist, ja. Und dann haben sich die Leute ein paar Jahre lang gewundert und dann kam eine Erklärung, nö, es ist doch konventionell zu erklären. Es ist so eine thermische Rückstrahlung, die man nicht richtig produziert hat. Aber ich meine, man muss schon irgendwo natürlich auch Respekt haben vor dieser Art, ja, was wir so machen und schicken Teleskope da ins Weltall, um das zu erkunden. Ich meine, der Kontakt, wenn wir wirklich den Kontakt herstellen mit der fremden Zivilisation, das ist vielleicht gar nicht so lustig. Ja, weil der Kontakt von überlegenen.
Wenn die friedlich wären, wir sind es nicht.
Naja, was heißt
oder umgedreht.
Also das ist schwierig. Es genügt, wenn sie ein bisschen mehr in der Birne haben, dann könnte es schon schlecht schlecht ausgehen für uns. Ne? Also die, insofern.
Aber es gibt ja auch die Theorie, wenn man sich über Leben auf einem anderen, also Exobiologie, es könnte durchaus sein, dass die ähnliche Entwicklung gemacht haben wie wir, aber sie überwunden haben. Also die haben den Atomkrieg überwunden, Umweltverschmutzung überwunden und sind friedlicher. Sind nicht so raubrittermäßig drauf und müssen Rohstoffe haben, sondern haben ihre Energie ganz anders irgendwie in den Griff bekommen auch.
Ja, ja. Manchmal hat man schon das Gefühl, also wenn die länger überleben wollen,
müssen sie die Gefahr haben, sich nicht selbst auszurotten. Sie müssen drüber hinweg sein, über diese Dummheit. Ja. Die Intelligenz muss ihnen ja gesagt, irgendwie so müssen die sich ja entwickelt haben, ne, dass das nicht passiert.
Ja.
Also sagen einige, es kann ja auch sein, dass die ganz andere Richtung nehmen und das gar nicht vorkommt. Ja. Man weiß es ja nicht, ne?
Ja. Ja, wenn man wieder zurückkommt, jetzt wie wir den Planeten ein bisschen erhalten oder so, dann ist das schon, ist das eine definitiv
eine gute Botschaft.
Eine wichtige Frage. Ne? Also erstmal die größten Risiken vermeiden und da sehe ich schon den Frieden oder überhaupt das friedliche Zusammenleben zu organisieren, das ist eine ungelöste Aufgabe. Es ist noch nicht mal jetzt alles damit getan, sagen wir, schaffen wir alle Atomwaffen ab oder so, ne? Dann würden die ja weiter Krieg führen mit den konventionellen Waffen.
Muss das Krieg führen wollen im Inneren der Menschen, das muss auch, also Krieg, Gewalt, Destruktivität nenne ich das dann immer. Die Destruktivität des Menschen, die müssen wir irgendwie mit anderen Dingen bestücken, dass die nicht so brutal nach vorne kommt. Das ist eigentlich die Frage.
Ja.
Aber die Frage ist schon, das haben Verhaltensforscher schon vor 50 Jahren gesagt, die fingen an damit. Also der Altenberger Kreis mit Lorenz, die haben diese Fragen gestellt, dass man das machen könnte. Aber
nö, man müsste, ich glaube, bei sowas wie Abrüstungsverhandlungen, die müsste man, bräuchte man Psychologen, spieltheoretisch. Das ist eigentlich ein mathematisches Problem fast. Was machst du, wenn ich nicht mache oder so, ne? Um aus diesem Dilemma, das ist ja oft so ein Gefangenendilemma auch, ne? Also ich mache was und stirb dann vorher oder werde verhaftet und dann sitzt der eine in der Falle. Wie kommt man da gemeinsam raus? Das ist ein völlig ungelöstes Problem.
Meine Theorie ist, weil ich auch in der Spieltheorie ein bisschen was entwickelt habe, über friedliche Konzepte. Wir müssen den Wandel von diesen kampfbetonten Systemen, von diesen Vorteilsverhalten, müssen wir wandeln in kooperative Systeme. Und wir müssen jedes einzelne System, Systeme haben wir ja Untersysteme, und jedes System müsste kooperativ sein innerhalb dieser Untersysteme und so. Mhm. Und alles müsste ausgerichtet werden, auch die Arbeitsstruktur, die Bildung, all das müsste in Richtung Kooperativität laufen und nicht im Sinne von Noten und besser und höher und schneller und so, die ganze Konditionierung. Mhm. Man kann das auch verändern. Und das ist so eher meine Theorie, dass ich sage, wir brauchen kooperative Systeme und die müssen wir kriegen. Und das geht, das würde auch spieltheoretisch funktionieren. Das kann man eigentlich schnell hinbasteln, so etwas. Nur es bedeutet dann, alles zu verändern und das System komplett zu verändern. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit. Man müsste schrittweise, wahrscheinlich Schritt für Schritt, und man müsste sagen, wir haben 100 Jahre jetzt und die nehmen wir uns vor und das machen wir jetzt weltpolitisch.
Ja, ja. Weil, ich meine, da sind wir jetzt natürlich bei Kapitalismus wahrscheinlich auch. Ne?
Inwieweit
ist diese kurzlebige, völlig nur auf
Wachstum.
Sind wir wieder mental Fokussierungsillusion. Nur die Gegenwart ist aktuell wichtig und spiegelt sich wieder in diesen kurzfristigen drei Monats Kennziffern, kurzfristiger Profit ohne Nachhaltigkeit. Wie kommt man davon weg? Ne? Also
ich werde wieder gewählt, dann muss ich wieder da. Also Politiker werden ja gewählt, sie sind dann auf Stimmfang, dann interessiert das wieder nicht und so weiter.
Ja.
Und da brauchen wir Systeme, die ganz andere, die eine ganz andere Ordnung definieren.
Ja. Ja, oder ich meine, es gibt natürlich auch kluge Leute, die sich jetzt über Wirtschaftssystem, Kapitalismus Gedanken machen. Ich habe Bücher gelesen von Jean Ziegler, der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung war. Sehr beeindruckend, sehr, sehr mitnehmend auch. Der ein heftiger Kritiker ist, der nennt es Raubtierkapitalismus. Das sind Zustände, wenn alle 10 Sekunden ein Kind verhungert. Das ist umgekehrt, ich denke manchmal, man kann es auch nicht einfach so abschaffen, einfach weil es
eine bessere
Idee hat.
Das wird auch nicht.
Es gibt Leute wie Bill Gates, die Superreichen, wie Warren Buffett, die wollen eigentlich ihr Geld wieder loswerden. Ich finde das total interessant. Warren Buffett sagt, ich mache mir nichts daraus, der Reichste am Friedhof zu sein. Ich will mein Geld wieder sinnvoll einsetzen. Wie kann man eine Kooperation finden, dass die ins Boot geholt werden, nicht nur als Gegner aufgefasst werden, sondern ich glaube, es gibt viele reiche, vermögende Wohlhabende, die gern Sicherheit, Stabilität einkaufen würden für einen großen Teil ihres Wohlstandes oder so. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Superreiche gibt, die im Grunde Schnauze voll haben von diesem ganzen Krempel, weil irgendwo doch andere Werte zählen. Ja,
oder die gleichen Ungerechtigkeiten auch sehen. Ne?
Ja. Das ist mit Sicherheit so. Mhm. Also wir kommen von Höchstchen auf Stöckchen. Ne? Also wenn man dein Buch liest, ist das auch so. Man macht sich, wenn man dieses Buch liest, macht man sich wirklich nicht nur über sich selbst Gedanken und über die Gesellschaft, sondern auch über die Zukunft und auch über die Vergangenheit, wie das eigentlich kommen konnte, dass wir so ein Buch in unserer heutigen Zeit eigentlich brauchen, um wieder uns selbst zurechtzurütteln. Wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur. Das erinnert mich an ein Zitat von Volker?
Pispers,
ne?
Einer meiner Lieblings.
Ja, sehr gut, ne? Alexander, ich danke dir für dieses Gespräch. Das ist schon vorbei.
Ja.
Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit Alexander Unzicker. Und wir haben uns ein bisschen wir haben einfach die Frage gestellt, Verstand, wo rennst du hin? Und diese Frage zu stellen, ist eine wichtige Frage unserer Zeit. Und die zu lösen, liegt bei jedem selbst. Und vielleicht kauft sich der ein oder andere vielleicht mal dieses Buch, weil es ist wirklich ein sehr interessantes Buch. Es macht Tabula Rasa mit eigentlich allem, was mit diesem verkorksten Verstand zu tun hat. Und man findet sich selbst dabei leider wieder. Das war eine weitere Sendung Empathie.